Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Er ist der Psychologe der Nation, so schreibt es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stefan Grünewald, Diplompsychologe, Bestsellerautor und Mitbegründer des Rheingold-Instituts. Dort führen er und sein Team im Jahr bis zu 5000 Interviews mit ganz unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, um herauszufinden, wie es Deutschland wirklich geht. Zuletzt erschien 2019 sein Buch »Wie tickt Deutschland?« und über diese Frage spreche ich jetzt mit ihm persönlich. Hallo, Herr Grünewald.
Hallo, Herr Miron.
Sie haben 2019 dieses Buch geschrieben, »Wie tickt Deutschland?« und seitdem hat sich in Deutschland und der Welt ja einiges, wenn nicht sogar alles, verändert. Wie geht's Deutschland denn jetzt, 5 Jahre später, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ja, Deutschland ist geprägt und geplagt von vielen Krisen, die eigentlich seit der Corona-Zeit das Land heimgesucht haben. Ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, die Pandemie, die immer aufflammt, die wiederkehrenden Migrationsprobleme, der Klimawandel, der ein Dauerproblem darstellt. Und diese Krisen haben für die Menschen mittlerweile eine Art Zombie-Qualität. Das heißt, man hat das Gefühl, diese Krisen sind nicht kaputt zu kriegen, das sind ewige Wiedergänger und das weckt bei den Menschen große Ohnmachtsgefühle. Also wir erleben seit einiger Zeit, dass die Menschen wirklich die Welt da draußen als bedrohlich erleben und versuchen, so gut es geht, diese Bedrohlichkeit aus ihrer Wirklichkeit auszublenden.
Ich würde gerne nochmal vom Ausland aus betrachtet auf Deutschland draufschauen, denn da ist ja ein Begriff, mit dem man da auf Deutschland schaut, immer wieder diese German Angst, also dieses Zaudern und Zögern in weltpolitischen Fragen, was uns da aus dem Ausland oft unterstellt wird, zum Beispiel Beteiligung an Kriegen oder auch bei Themen wie Datenschutz oder künstlicher Intelligenz, um da nur einige Bereiche zu nennen. Können Sie sagen, woher diese Ängste ganz allgemein kommen?
Ja, man kann natürlich die Ängste in jeder Zeit spezifizieren. Grundsätzlich ist die Angst ja eher Ausdruck der jüngeren Geschichte. Wir kommen ja aus einer verheerenden Zeit im Dritten Reich, wo wir sozusagen die Angst als Regulator, als Wirklichkeitsindikator, die haben wir ja vollkommen ignoriert und sind blindlings in einen Weltkrieg reingelaufen. Die jüngere Geschichte hat gezeigt, dass die Menschen eine Art des Sekundäroptimismus entwickelt haben, die man als German Angst beschreiben kann. Also mit Blick nach vorne kann man ja immer einerseits die Chancen wahrnehmen, die eine Entwicklung birgt, aber auch die Risiken akzeptieren und auf sie fokussieren.
Sie und Ihr Institut, Sie haben ja da auch ganz unterschiedliche Ausdrucksformen von Ängsten in Deutschland identifiziert. Welche sind das denn?
Ja, wir unterscheiden im Moment auf Basis unserer Studien 4 Angstkreise. Und das, was den Menschen im Moment am stärksten Sorge und Angst bereitet, ist die Angst vor Ohnmacht. Das ist sehr stark genährt worden, diese Angst in der Corona-Zeit. Wir kommen sozusagen, wenn wir auf 2019 nochmal zurückblicken, aus einer Zeit, wo die Menschen das Gefühl hatten, durch ihr Smartphone spielerische Weltbeherrschung zu haben. Auf Knopfdruck, im Handstreich können wir Reisen tätigen, Partner ertindern, uns die Welt erschließen. Durch die Pandemie haben wir die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass wir verletzungsanfällig sind, dass wir Gefahren ausgeliefert sind, die wir nicht im Griff haben, die wir noch nicht mal sehen, schmecken, riechen können. Das war mit einer großen Ohnmachtserfahrung verbunden und hat in der ersten Zeit der Pandemie zu vielen kompensatorischen Bewegungen geführt. Also die Menschen haben, um ihre Ohnmacht zu überspielen, wie wild Hausputz gemacht und in privaten Bodenoffensiven gezeigt. Sie sind Herr sozusagen der eigenen Verhältnisse und können den sichtbaren Schmutz bekämpfen. Oder sie haben die Baumärkte heimgesucht. Also in Amerika wurde zu Beginn der Pandemie wurden die Waffengeschäfte aufgesucht. Man hat sich mit Handfeuerwaffen etc. ausgerüstet. Bei uns waren es die Schraubenzieher, die Hämmer und Äxte, die uns das Gefühl gaben, wehrhaft zu sein. Zweite Angst gilt dem sozialen Miteinander. Also wir beobachten, dass die Menschen wirklich Sorge haben, dass sich das soziale Klima wandelt. Mehr als 80% sagen uns, sie kriegen mit, wie das Umfeld radikaler ist, wie die Stimmung aggressiver geworden ist. Die Lunte ist kürzer Und das führt natürlich zu einer Sorge, dass die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet. Solidarität, die wir lange Zeit in Deutschland hatten, finden wir häufig nur noch in den privaten Meinungssilos. Das heißt, die Solidarität ist durch eine Silodarität abgelöst worden.
Schönes Bild. Sie haben dann noch zwei Ängste, die Sie noch nicht genannt haben, wenn ich das gerade richtig überblicke.
Genau, die dritte Angst ist die Angst vor dem deutschen Substanzverlust. Also man merkt, dass vieles, auf das man in der Vergangenheit zu Recht stolz war, mittlerweile fast porös oder marode geworden ist. Also sind wir noch Exportweltmeister? Die Verkehrsinfrastruktur wird beklagt. Man erlebt, dass die Schulen häufig nicht funktionieren. Unterrichtsausfälle sind an der Tagesordnung. Man weiß nicht, ob die Bundeswehr einsatzfähig ist. Der PISA-Schock. Auch die Nationalelf, sehen wir mal von den letzten zwei Spielen ab, hat in den letzten Jahren die meisten Menschen nicht mit Stolz erfüllt, sondern man hat auf einmal das Gefühl, auch da in eine Art Mittelmaß zu versinken. Die vierte Angst gilt dem Klimawandel, aber sie tritt in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, eher temporär vom Klimawandel zu profitieren, weil man Heizkosten spart, weil der Sommer etwas früher loslegt, die tritt sozusagen in den Hintergrund und wird sicherlich viel stärker Raum einnehmen in dem Moment, wo wieder eine Flutkatastrophe oder ähnliche Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verursacht sind, ins Bewusstsein treten.
Also vier zentrale Ängste, die Sie und Ihr Institut da identifiziert haben. Jetzt schauen wir mal nach vorne, vor allem konstruktiv. Sie haben vorhin von einer visionären Leere gesprochen, einem visionären Vakuum. Wie bekommt man das denn wieder gefüllt, damit am Ende das Glas wieder halb voll statt halb leer ist bei uns in Deutschland?
Ja, es ist wichtig, dass es umgrenzte Etappenziele, Projekte gibt. Also wir haben vor knapp 2 Jahren erlebt, im Zuge der Energiekrise, auf einmal war zumindest eine Negativvision da. Die Russen drehen uns den Gashahn zu. Wir drohen in einen kalten Winter zu geraten. Wir haben vielleicht ein Blackout. Das hat aber dazu geführt, dass die Nation zusammengerückt ist. Alle haben es als sinnvoll erachtet, Energie zu sparen, und alle sahen sich auch in der Lage, mitzumachen. Jeder spürte, er hat den starken Arm, um am Thermostat oder an der Armatur zu drehen. Und das hat sozusagen zu einer kollektiven Sparbewegung geführt, die am Ende 21% Energie auch eingespart hat.
Sie haben eben auch das schlechte Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft erwähnt als einen Grund für eine Form der Angst. Jetzt haben wir dieses Jahr Fußball-Europameisterschaft auch im eigenen Land. Glauben Sie, das reicht aus? Sollte Deutschland da erfolgreich und vielleicht sogar als Europameister vom Platz gehen, um dieses Vakuum wieder zu füllen?
Ja, die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land ist natürlich so eine temporäre Möglichkeit, wieder Einigkeit, Zusammenhalt zu finden, weil wir, sofern die Menschen Fußball begeistert sind, einen gemeinsamen Traum haben. Und jeder hat auch das Gefühl, in magischer Art und Weise durch sein Daumendrücken, durch sein Fahnenschwenken, durch sein Anfeuern im Public Viewing sozusagen einen Beitrag zu leisten, dass die Mission gelingt. Für das Zusammensein in der Gesellschaft ist es auch wichtig, dass wieder Begegnungsräume entstehen, dass aus der Solidarität wieder für ein paar Wochen Solidarität wird. Und wenn die EM ein gutes Ende nimmt, können dadurch auch wieder Kräfte und ein Zutrauen entfesselt werden.
Letzte Frage ganz konkret. Sie haben dieses Bild von der Solidarität statt Solidarität eben genannt. Wie kann man es denn ganz konkret schaffen, dass aus der Solidarität wieder eine Solidarität wird? Also dass man aus den eigenen Blasen, aus den einzelnen eigenen Diskursräumen, in denen man sich abgeschottet von den anderen aufhält, wieder rausbewegt. Wie kann das gelingen?
Also da kann natürlich jeder Einzelne den Beitrag leisten und sagen, okay, auch wenn es anstrengend ist, mit den Menschen in meinem Umfeld, die anders ticken, die andere Meinung haben, die vielleicht gänzlich andere politische Haltungen haben, die nicht abzukanzeln, sondern mit denen ins Gespräch zu bleiben. Also wir haben in vielen Interviews festgestellt, dass Menschen, die sozusagen mit einem Bein mal in einer AfD-Nähe sich verorteten oder verortet wurde, dann wurden die von ihrem Bekanntenkreis sozusagen ausgesondert und gemobbt, und dann blieb ihnen sozusagen der Weg in die bürgerliche Mitte versperrt, dann hatten die nur noch die Chance, sozusagen Halt und soziale Stabilität im anderen Lager zu finden. Mhm. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir bereit sind, im Gespräch zu bleiben, dass wir bereit sind, auf andere zuzugehen, auch wenn sie anstrengend oder anderer Meinung sind.
Das nehmen wir doch mal mit als ganz konkreten Tipp. Ganz herzlichen Dank, Herr Grünewald, für dieses sehr spannende Gespräch.
Ich habe zu danken, Herr Mehlern.
Ja, und über die German Angst und wie man ihr Herr wird, darüber spricht am Mittwochabend, 17. April, auch die Münchner Runde ab 20.15 Uhr im BR-Fernsehen. Und anschließend finden Sie die Sendung auch in der ARD-Mediathek.